Prost!
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Immer wieder Dynamo, der dynamische Podcast. Und heute zu einer Doppelfolge, denn es gab die Woche zwei Spiele. Einmal der Pokalkracher gegen St. Pauli und dann das Ligaspiel gegen den SV Sandhausen. Fangen wir mal mit dem Mittwochsspiel an. Wie gesagt, Pokalspiel gegen St. Pauli, eigentlich ein geiler Fußballabend. 16.000 Zuschauer, davon 600 aus St. Pauli. Flutlicht, Abend, eigentlich richtig, richtig geiles Fußballerlebnis. Ich hatte echt Bock auf das Spiel, muss ich zugeben. Und die Stimmung und Atmosphäre war einfach der Wahnsinn. Also jeder, der dort war, wird auch gemerkt haben, die Fans waren auch da. Also das war schon echt geil. Und kommen wir mal zu dem Spiel mit der Aufstellung. Im Tor Broll. Die Abwehr aus Becker, Akoto, Aidonis und Löwe. Dann Mittelfeld, Schröter, Will und Mörschel. Und im Sturm Sohm und Königsdörfer. Also da ferner wurde geschont und stark. Genauso wie Solbauer. Also doch schon ein bisschen eine halbe B-Elf, wenn man so sagen darf, in Anführungszeichen. Und das Spiel, muss ich wirklich sagen, von Anfang an gleich spannend. Zweite Minute, Ecke Pauli. Und Medic schaut den Kopfball neben das Tor. 10. Minute. Burgstaller kommt durch einen Pass von Hartl an den Ball, aber legt Akoto deswegen offensivfoul und kein Tor. 13. Minute. Kommen wir mal. Dynamo über Schröter, der, wie ich finde, dort ein echt starkes Spiel gemacht hat, spielt den Ball auf Mörschel, aber der schlägt darüber. Dann 14. Minute. Da trifft Pauli mal das Tor, aber Kyrie war vorher im Abseits und somit hat das Tor von Dittgen nicht gezählt. Es war ein Spiel, was hin und her ging. Also muss ich sagen, echt gut präsentiert haben wir uns dort. Defensiv echt stark. Natürlich haben wir halt viele Chancen halt zugelassen, muss man dazugeben. Aber auch gegen St. Pauli, was einfach momentan echt stark ist. Und ja, eben dadurch, dass wir mehr uns auf die Defensive konzentriert haben, hat natürlich die Offensive ein bisschen darunter gelitten. Ist natürlich normal. 26. Minute, Schröter fängt einen Fehlpass ab und passt auf Sohm, aber der schafft es nicht, den Ball ordnungsgemäß anzunehmen. Chance vertan. 31. Minute, Fernschuss Akoto, leider vorbei. In der 42. Minute muss Proll mal parieren und fängt einen Schuss von Burgstaller wunderschön ab. Also es hatte wirklich, wie er dort in Luft lag und den schön gefangen hatte, geil. Dann gab es noch einen kurzen Aufreger nach Halbzeitpfiff, wo es zu einer Rangelei kam zwischen Hermann und Kyrie, beide dann mit Gelb belastet. Halbzeitfazit, verdammt geiles Spiel. Ein spannender Pokalkrimi, kann man schon sagen, wobei Pauli, wie gesagt, wie zu erwarten, leichtes Übergewicht hatte und auch die besseren Chancen. Wir defensiv recht gut dagegen, wodurch wir auch natürlich Abstriche offensiv gemacht haben. Ich fand persönlich, Schröter hat ein richtig geiles Spiel gemacht, hat mir sehr gut gefallen das ganze Spiel über. Hat viel geackert, viel über die Außen gebracht. Wer mir bloß nicht gefallen hat, war Mörschel. Das Ding ist, ich habe es ja schon erwähnt, ich finde Mörschel ist ein guter Fußballer, guter Techniker, schöner Freistoßschütze, aber der passt nie auf diese Außenposition. Die müssen den mal dort wegziehen dort. Als ZOM kann ich mir den super vorstellen oder als Achter. Aber auf der Außen wirkt er halt so verloren irgendwie, das klingt total dumm. Aber der, weiß nicht, der schafft es dort nie, die Bälle richtig festzumachen oder auf die Außen auszuweichen. Passt einfach nie. Genauso Königsdörfer fand ich jetzt auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich fand, der macht aus seinem Tempo, das er eigentlich hat, recht wenig. Der hatte eigentlich ein paar Möglichkeiten, mal außen durchzurennen oder wo er mal Platz hat, um ein bisschen zu nutzen oder mit dem Dribbling mal ein bisschen durchzugehen. Aber irgendwie, keine Ahnung, wirkt er teilweise sehr lustlos und wie, ja, ich habe keinen Bock zu laufen groß, keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist. Vielleicht ist das Selbstvertrauen bei ihm nicht so da, da er leider immer noch auf dem Tor war in der neuen Saison. Aber zweite Halbzeit ging los und in der 57. Minute wieder mal ein Tor für Pauli, das Tor in Anführungszeichen. Wobei man aber gesehen hat, dass der Torschütze Burgstaller mit der Hand dran war. Und ich persönlich habe sogar vom J3 gesehen, wo ich saß, also das Tor auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen, habe gesehen, war mit Hand dran und das war mal ganz kurze Leidensphase, wo man nicht wusste, hat der Schiri das gesehen oder nie. Wurde aber gesehen, Tor zurückgenommen, weiter 0-0. In der 62. Minute dann ein Dreifachwechsel. Da kam Seo für Königsdörfer. Auf jeden Fall guter Wechsel. Königsdörfer hat mir gar nicht gefallen. Da Ferner für Sohm. Auch verständlich. Da Ferner kam relativ frisch von der Bank und Sohm hat nicht so gut funktioniert an dem Tag. Und Karte für Hermann hätte ich vielleicht eher nicht gemacht, weil Hermann gut Bälle verteilt hatte dort an dem Tag. Aber vielleicht lag das eher wegen der gelben Karte, die Hermann ja in der Halbzeitpause bekommen hat. Weiterhin hätte ich, wie gesagt, Mörschel rausgenommen, weil er für mich gar nicht funktioniert hat. Für ihn hätte ich vielleicht einen Diawussi reingesetzt, dass er besser außen spielen kann. Sei es wie sei. Kurz danach, 63. Minute, Tor für Pauli. Reingabe auf Kyrier, der legt mit dem Kopf auf Paccarada ab und der haut ihn aus wenigen Metern rein. War im Endeffekt ein Ergebnis aus, wir nehmen uns offensiv zurück, um defensiv besser zu stehen, einen besseren Start von St. Pauli und einer kurzen Unordnung wegen diesen drei Wechseln. Aber glücklicherweise hält das nicht lange an. 3 Minuten später, da Ferner mit dem 1-1. Mörschel bringt einen Fehlpass von Pauli zu Löwe, der flankt den auf den zweiten Pfosten und da steht da Ferner und haut ihm mit dem Volley ins lange Eck. Manche sagen, dass Löwe dort im Abseits stand. Muss ich sagen, habe ich jetzt nichts im Kopf, ehrlich gesagt. Und selbst wenn, hätte es vorher Elfmeter geben müssen. Bernhard Krejci war ein St. Paulianer mit der Hand an dem Ball und hätte es eigentlich Elfmeter geben müssen. Wäre der VAR da gewesen, von daher Tor. 1-1. Aber auch das hält nie lange. 72. Minute, 1-2 für St. Pauli. Freistoß, Hereingabe von Paccarada auf Dittgen und er verlängert den ins Tor. Und das war einfach schlecht verteidigt. Also der kam da viel zu einfach aufs Tor, konnte ihn verlängern, sodass er halt reingeht. Und da war Proll verständlich sauer. Also das war wirklich scheiß verteidigt. Das war dann ein Tor, wo ich sagen muss, ja, machen wir da eins rein? Weiß ich nie. Weil das wirkte so wie so ein Entscheidungstor halt. So, die haben ein Tor gemacht, wir kamen zurück, aber halten das nicht lange. Ja, ich habe falsch gedacht, bin ich ehrlich. Denn eine Minute später trifft Pauli wieder, aber ins eigene Tor. 2-2, 73 Minute. Seo dribbelt sich gut in der Mitte durch, legt ab auf die Außen auf Schröter. Der bringt ihn scharf rein und Ziereis fälscht ihn dann ins Tor ab. War auf jeden Fall nicht zu erwarten, dass wir 2 Tore machen, da unsere Torausbeute in den letzten Spielen eher dürftig ist. Aber war auf jeden Fall ein geiler Moment. Und war es verdient? Keine Ahnung. Ich fand wirklich, dass St. Pauli besser war, Bill griffiger war. Und wir, ja, hatten halt in dem Blick einfach auch Glück gehabt, dass der St. Paulianer halt den ins eigene Tor abfälscht. 77. Minute wird dann defensiv gewechselt. Solbauer für Becker. Und 89. Minute. Oh mein Gott, da hat Schröder das 3-2 auf dem Fuß. Kam von außen gut rein. Aber leider entscheidet er sich dazu, den Ball in die Mitte zu spielen, wo halt keiner stand. Im Endeffekt resultiert die ganze Chance zu einem Fernschuss von Karte, der vorbeigeht. Aber oh, hätte der den selber gemacht, mit links hätte den dort reingepfeffert in die Maschen, bin ich ehrlich. Den hätte er auf jeden Fall reingemacht. So schade. Aber nehmen wir es mal aus, Gleich und Gerechtigkeit. 90. plus 3. Da rettet Proll uns in die Verlängerung. Der einen Ball von Zwickala, welcher gegen Laufrichtung schießt, pariert den Ball. Damit in die Verlängerung mit einem 2-2. Und das war scheiß spannend. Beide Teams hatten den Siegtreffer auf dem Fuß. Und wir kamen wieder gut zurück, haben viel Kampf gezeigt, viel Moral auf jeden Fall auch. Also nach dem 2-1 zurückzukommen, hätte ich nie gedacht. Und ach, Leute, machen wir es mal mit der Verlängerung kurz. 101. Minute, Buchtmann, 2-3. Der Ball fliegt im Strafraum von uns hin und her und ja, Buchtmann haut ihn halt aus wenigen Metern unter die Latte. Danach war die Luft raus, bin ich ehrlich, ist für mich verständlich. Das Spiel war scheiß anstrengend, da war viel Kampf dabei. Dann darf man auch nicht vergessen, dass am Wochenende auch noch das Schalke-Spiel war, was auch noch kräftezehrend war. Von daher, ja, ist es halt verständlich, dass man da halt durch ist und wir haben dann sowas wie eine Schlussoffensive, aber wir kennen es ja, Schlussoffensiven funktionieren bei uns seit Jahren nicht mehr. Spiel endet auch so, 2-3, leider gewinnt St. Pauli damit wieder gegen uns und kommt damit in die nächste Runde des DFB-Pokals. Hatten mich ein bisschen an Berlin erinnert, das Spiel, muss ich sagen. Wir haben es gut verkauft, haben guten Kampf gezeigt, mit eins der besten Spiele der Saison gezeigt, kamen auch wieder zurück, aber am Ende jubeln halt wieder die anderen. Schade eigentlich, machst du nichts. Eigentlich kann man nur sagen, Leute, wir haben eine gute Leistung gemacht. Wir nehmen das mit gegen Sandhausen und holen dann dort die Punkte. Ja gut, ich glaube, ich sage erstmal noch, wen ich beim Spiel von St. Pauli gut fand. Wie gesagt, Schröder sehr stark. Auf der Außen schön Rabatz gemacht, schön für Gefahr gesorgt. Ich muss sagen, mit einer der besten Verpflichtungen diese Saison. Wie viel der abrackert, ist Wahnsinn. Dann Akoto. Klar, hat schon ein, zwei Fehler geleistet hinten. Aber der ist ja auch hinten und vorne überall dabei. Den kannst du innen einsetzen, du kannst ihn auf der Außen einsetzen. Auch starkes Spiel gemacht. Und der Ferner nur am Rennen. Und auch mit seinem Tor hat er sich schon auch selbst belohnt. Damit, ja, beenden wir sozusagen das Pokalspiel und gehen erstmal zu Dynamo International, bevor es um das Spiel gegen Sandhausen geht. Und heute geht es mal nicht in eine Landeshauptstadt. Es geht nämlich nach Batumi in Georgien zu Dynamo Batumi. Die Vereinsfarben sind, wie so oft bei Teams aus dem Ostblock, die Dynamo heißen, blau-weiß. Sie spielen in der ersten Liga Georgiens und wurden 1923 gegründet. Der Club heißt tatsächlich erst seit 1994 Dynamo. Davor hieß er einfach nur FC Batumi. Ihre Spiele tragen sie in der Chele Arena aus, welche nur 6000 Plätze besitzt. Viele Erfolge konnte der Verein nicht vorweisen. Einmal wurden sie georgischer Pokalsieger 1998, was bis dahin ihr größter Erfolg ist. Dann waren sie viermal Finalist in diesem Pokal und wurden einmal in derselben Saison georgischer Supercup-Sieger. Dazu sei noch erwähnt, dass sie in der letzten Saison zweiter Platz wurden, also somit Vizemeister. Dazu kommt der Verein auch noch auf 23 Europapokalspiele, 9 Siege, 3 Unentschieden und 11 Niederlagen. Wobei man aber sagen muss dazu, alles Qualifikationsspiele zu irgendwelchen internationalen Wettbewerben. Allerdings sind sie aber auch ganz knapp gescheitert in dieser Saison in der dritten Qualifikationsrunde zur neuen Conference League. In der Verlängerung knapp gescheitert. Parallelen zu Dynamo sind also erkenntlich teilweise. Ja, ich muss zugeben, dass mir langsam die Clubs ausgehen. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, auf Twitter schreiben, was für Vereine ihr hören wollt, die am besten Dynamo im Namen tragen oder Vereine mit Dynamo, die ihr kennt. Ich habe noch eine Handvoll von Vereinen, die ich dazu nehmen kann. Ansonsten muss halt eine neue Rubrik her. So, Sandhausen. Fangen wir mal mit der Stimmung im Stadion an. Es fühlte sich an wie ein besseres Freundschaftsspiel oder wie so ein letztes Saisonspiel, man ist 9. geworden oder 10. und es geht um nichts mehr. Und man guckt halt bloß den Saisonausklang an. Irgendwie wachte stimmungsmäßig alles sehr spät auf, sowohl Sitzplatz als auch der K-Block. Der K-Block war irgendwie zwischendurch immer wieder sehr still. War ganz komisch. Teilweise waren auch die Sandhäuser ordentlich zu hören, was natürlich viel heißt. Die waren ja nur mit 60 Mann da oder so. Eigentlich war es unschönes Fußwetter. Sonnig, Samstag, was willst du mehr? Natürlich einen Sieg. Naja, kommen wir mal zur Aufstellung. Im Tor Proll, dann die Abwehr Akoto, Solbauer, Aidonis, Löwe. Das Mittelfeld Stark, Hermann und Karte. Die beiden Außen Schröter, mal wieder Mörschel und im Sturm da Ferner. Eigentlich ging das Spiel ja recht gut los. Wir waren spielbestimmt, Sandhausen nur am Verteidigen. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir standen uns selbst im Weg. Wir schafften es nicht, gefährlich vors Tor zu kommen. Beziehungsweise kamen die Pässe nicht an. Dann waren wir vorne zu behäbig. Dann wurde auch Sandhausen nur gefährlich, weil wir halt im Aufbauspiel missgebaut hatten und Bälle verlieren. Dann muss man auch sagen, die Standards waren abgrundtief schlecht. Also ohne Witz. Ich glaube, wir hatten 10, 12 Ecken oder so. Davon kam nicht eine gefährlich rein, von den Freistößen mal abzusehen. Das war verdammt dünne. Das war wirklich dünne. Und dass wir bei den Standards so schlecht aussehen momentan, ist sehr besorgniserregend. Wir überlegen, wir haben ein paar Dinger gemacht in der 2. Liga bisher. Durch Kopfbälle, zum Beispiel Solbauer, Knipping oder Mai. Und das müssen wir wieder irgendwie reinholen. Und keine Ahnung, wie das funktionieren soll, bin ich ehrlich. Naja, gucken wir mal das Spiel an. Die erste Chance gab es in der 21. Minute durch Sandhausen. Ein Kopfball von Ritzmeier, aber Aidonis klärt auf der Linie. Dann in der 22. Minute, Hermann mit dem Fernschuss, knallend gegen Pfosten. Hätten wir das nötige Glück, dann geht er rein, haben wir nun mal nie Pech gehabt. Dann war auch schon Halbzeit. Zugeben, das Spiel war echt langweilig. Also, es kam nicht viel zustande von beiden Mannschaften nie. Es fand viel Mittelfeld statt, wobei, wie gesagt, wir waren halt spielbestimmter, aber schafften es nie, daraus Profit zu schlagen. Es lief viel über Hermann, der, wie ich finde, wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Dann Mürschel hätte da in der Halbzeit schon rausnehmen müssen. Der hat gar nicht funktioniert. Weder die Bälle konnte gut annehmen, noch konnte gut irgendwie Chancen generieren, noch seine Technik unter Beweis stellen. War für mich leider ein Totalausfall an diesem Tag. Der Beste für mich an dem Tag war Chris Löwe, über den viel ging, der auch viel versucht hatte. Und Schröter, der gegen St. Pauli die 120 Minuten durchgespielt hat und hart gekämpft hat, war an dem Tag einfach durch. Das hast du gemerkt, der hatte leider nicht so die Agilität und die Beine waren schwer. Da ist nicht viel zustande gekommen. In der 46. Minute gab es dann den ersten Wechsel. Mai für Aidonis. Fand ich nicht gut im Wechsel. Mai war dann im weiteren Verlauf des Spiels anfällig für Fehler. Ja, doch ein, zwei Mal gut gerettet, ja. Aber einmal davon eben, weil er selber den Ball verliert. Aidonis war im Übrigen auch noch gelb verblasset, weswegen halt dort gewechselt wurde. Und, naja, dann ist es passiert. 50. Minute. 1-0 Sandhausen. Durch, wie soll es auch anders sein, Testrot. Mit dem Volley nach einer Ecke haut er den Ball rein. Der Ball wurde zwischendurch noch von Mürschel unfreiwillig verlängert. Hermann lässt ihn dann frei stehen. Und ja, haut ihn dort schön rein, muss man zugeben. Man muss so sagen, Testrot war ja vollkommen unbekannt. Also von dem muss man ja gar nicht, dass er torgefährlich ist oder dass er im Strafraum sehr stark ist oder dass man als einziger Stürmer auf ihn aufpassen muss. Das weiß man natürlich nicht als Abwehrreihe. Ich meine, den kennen die Fans nie. Wer soll ihn kennen, bitte? Also, ich hätte ihn auch alleine gelassen, wenn ich Abwehrspieler gewesen wäre. Bin ich ehrlich. Also, nee, sorry. Dass er dort komplett alleine gelassen wird, nach einer Ecke. Wobei man weiß, erstens, der ist kopfballstark. Zweitens, der hat gute Füße und eine gute Schusstechnik. Der hat 2-3 Jahre bei uns gespielt. Das müssen wir doch wissen. Da muss gesagt werden, hier, komm, Abwehrspieler 1, du bleibst jetzt ständig bei ihm. Dass halt das Tor trifft, kann man ihn jetzt nicht übel nehmen. Der macht halt dort seinen Job bei Sandhausen. Und das ist halt immer das Tore schießen. In der 55. Minute kommt Königsdorfer für Löwe. Ja, hat nie viel gebracht, der Wechsel, sage ich im Voraus. Er hat leider nichts aus seinem Tempo gemacht, einige Fehlpässe sich geleistet und wirkte auch wieder ein bisschen so lustlos, keine Ahnung. Dann noch Seo für Karte. Den Wechsel fand ich besser, da Seo gute Leistung gegen Pauli gezeigt hatte. In der 68. Minute kam noch Hosener für Hermann, eben ein bisschen offensive ja, Gefährlichkeit reinzubringen, hat eher mäßig funktioniert. Sandhausen ab dem Zeitpunkt nur am Verteidigen, einmal mit einer 5-Abwehrkette, dann mit einer 4er-Mittelfeldkette sozusagen und einem Stürmer, der eben zum Kontern da war. Viel verteidigt hat auch der erfahrene und leider an dem Tag gut aufspielende Diekmeier. Und ja, 83. Minute kam noch Becker für Solbauer. Und in der 86. Minute haben wir es auf dem Fuß, machen fast das 1-1. Stark schickt da Ferner. Der steht dann alleine vorm Tor von Sandhausen und er schießt ihn einfach zentral an. Entweder er macht ihn rein oder er spielt ihn in der Mitte, wo Hosener in der Mitte stand. Das war aber irgendwie ganz komisch. Ich weiß noch die Situation genau vor meinem Auge, wo ich wusste, irgendwie, weiß nicht, das war irgendwie so ein Spiel, da wusste ich, okay, den macht er nicht rein. Das hat irgendwie alles gar nicht gepasst an dem Tag. Dann hatten wir eine Schlussoffensive, die war wie immer gefährlich. Sandhausen hatte dann noch in der 90. plus 3 das Tor auf den Fuß, aber Proll hat wieder gerettet. Und dann war das Trauerspiel vorbei. Um mal Kevin Proll zu zitieren, jede Woche dieselbe Scheiße, verdammt nochmal, Alter. Das fasst es sehr gut zusammen. Wir haben kein Glück mehr. Wir sind seit 6 Stunden in der Liga ohne Tor. Wir haben, glaube ich, von den letzten 8 Spielen 7 verloren. Standards waren in den letzten Spielen komplett sinnlos. Also eigentlich können wir den Ball auch gleich den Gegner geben und müssen dafür jetzt keine Kräfte verschwenden. nach vorne wieder zu behäbig, zu umständlich. Und in entscheidenden Situationen schaffen wir es einfach nicht, konsequent und gut zu verteidigen. Wie man halt hier gesehen hat, Testrove stand einmal frei und macht ihn halt rein. Und ich muss sagen, dass ich die Niederlage schon wenig dem Trainer anrechne. Ich bin ehrlich gesagt einer der Letzten, der wirklich sagt, okay, der Trainer ist schuld daran, dass wir verloren haben. Aber bei dem Spiel fand ich doch, dass einige taktische Entscheidungen getroffen wurden, die nie gut gepasst hatten. Zum Beispiel Mürschel hätte längst rausgemusst, auf jeden Fall. Für ihn hätte Hosener oder Sohm reingepasst. Dann in Königsdorfer hätte ich zum Beispiel wieder draußen gelassen. Ich hätte mal Diabousie reingebracht, der doch ein bisschen spritziger ist und ein bisschen im Dribbling stärker. Einen Hermann hätte ich noch länger da gelassen und ja, keine Ahnung. Für ihn wird der Stuhl dann leider doch langsam wackelig, weil es ist halt nun mal so, wie es ist. Fußball ist ein Ergebnissport. Ich muss ehrlich sagen, ich bin einer, der nie groß gegen den Trainer wettert oder sagt, dass Trainer dran schuld ist. Das war ich nur einmal und das war bei einem gewissen Mike Walpurgis, von dem wir alle einig sind, dass es wahrscheinlich der schlechteste Trainer in den letzten 10 Jahren war, den wir hatten. Aber egal. Ich finde, dass Schmidt eigentlich einen guten Fußball spielt und dass er uns auch echt weiterbringen würde, wenn wir weiterhin festhalten würden. Das Ding ist, dass die Mannschaft jetzt in der Pflicht ist. 5 Euro fürs Phrasenschwein. Nee, aber ernsthaft. Also irgendwie in Königsdorf muss man wieder mal seine Sprints bringen. Dann muss ein Mürschel aber auch ein bisschen mal seine Technik zeigen. Die Abwehrreihe muss mal einfach konsequent konzentriert bleiben und verteidigen können. Beziehungsweise auch ein Hermann, der ja einen Testro komplett freigestehen lassen hat. Dann müssen halt natürlich unter Verletzten wiederkommen. Also ein Borrello zum Beispiel fehlt, ein Flacho fehlt, ein Knipping fehlt als Anführer hinten. Darf man ohne vergessen, aber darf auch keine Ausrede sein. Ich hoffe, dass es mal langsam positiv weitergeht. Beziehungsweise habe ich trotzdem Glauben dran, dass wir in der Liga bleiben und das alles noch rumreißen werden. Und ja, werden wir gleich mal beim nächsten Spiel nochmal klären. Erstmal die Ergebnisse. Am Freitag, der SV Darmstadt gewinnt mit 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg. Heidenheim schlägt Schalke mit einem 1:0. Dann am Samstag spielen alle 1:1. Werder Bremen gegen St. Pauli, Hannover 96 gegen Aue, HSV gegen Kiel, alles 1:1. Außer wir, weil wir das Sony treffen, verlieren wie gesagt 1:0 gegen Sandhausen. Am Sonntag gewinnt Hansa Rostock 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Damit ist Hansa nun so beigezogen. KSC verliert mit einem 2:4 gegen Paderborn, weil bei Paderborn, glaube ich, den in der ersten Halbzeit schon 3:0 geführt hatte. Und Ingolstadt verliert gegen Jan Regensburg mit 0:3. Das ist eigentlich das einzig Positive, dass Aue, Kiel und Ingolstadt alles nicht schaffen, Punkte zu holen. Genauso in Düsseldorf nie. Nur man darf sich darauf nicht ausruhen. Wir zehren von dem super Saisonstart, den wir hatten, und reißen irgendwie alles gerade mit dem Arsch ein. Das ist irgendwie echt beschissen. Aber schauen wir aufs nächste Spiel. Am Freitag, dem 5. November, geht's gegen Holstein Kiel. Kiel momentan 16. Platz mit 11 Punkten, also 2 Punkten hinter uns. Das Spiel sollte man also möglichst nicht verlieren. Kiel hat einen denkbar schlechten Start gehabt. Sind noch Relegationsplatz, natürlich haben sie einen schlechten Start gehabt. Obwohl sie 2 echt grandiose Saisons hatten. Also sind ja 2-mal beinahe aufgestiegen. Und ich glaube, beide Mal an Relegation gescheitert oder nur einmal. Und haben lustigerweise viele 3-0-Spiele gehabt. Sowohl für als auch gegen die. Kiel ist eine Mannschaft, die sehr viel Erfahrung mitbringt. Zum Beispiel in Lewis Holtby, in Bartles oder in Vandenberg. Aber auch eine junge Offensive hat. Und die Offensive ist auch gerade das Problem. Mit 11 Toren ist sie nicht unbedingt gefährlich. Die letzten 3 Spiele von Kiel gingen alle 1:1 aus. Gegen HSV, Ingolstadt und Darmstadt. Zwischendurch gab es noch die 5:1 Pokalniederlage gegen Hoffenheim. Aber ja, das wird eine Mannschaft sein, die auch viel versuchen wird, da einen Sieg zu holen, beziehungsweise die Punkte auszulassen. Weil die müssen halt natürlich auch hochkommen wieder, ne? Nochmal kurz das letzte Spiel. 32. Spieltag in der 2. Bundesliga. 2:0 verloren in Kiel. Dann sieht die Bilanz gegen Kiel auch nicht so gut aus. 5 Siege haben wir geholt, 2 Unentschieden, aber auch 11 Niederlagen. Keine Ahnung, gegen Kiel sah mir nie groß gut aus. Ich glaube, in der Aufstiegssaison mit Eilers und Co. hat es mal geklappt, dass wir in Kiel gewonnen hatten. Aber irgendwie ist es immer ein echt ekliger Gegner, gegen den wir nicht gut klarkamen. Vielleicht klappt es ja mal mit dem Sieg wieder dort. Ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie gerade ganz schlecht beurteilen, was die Mannschaft liefert. Einerseits haben wir halt gute Spiele. wodurch wir, wo wir uns aber nicht belohnen. Und andererseits halt auch Scheißspiele, wo wir halt berechtigterweise verlieren. Wir müssen halt auf die Mannschaft vertrauen und trotzdem weiter unterstützen. Im Endeffekt ist das jetzt gerade keine geile Zeit, Dynamo-Fan zu sein, sind wir ehrlich. Aber ja, die müssen wieder. Die müssen einfach wieder Leistung bringen. Was anderes kann man einfach nicht sagen. Man kann nicht mal sagen, die muss sich da und da verbessern. Nein, die muss sich eigentlich fast in allen Bereichen gerade verbessern. Konzentration, Kampf und Willen. Naja, schauen wir. Aber nochmal zum Abschluss, damit ihr nie genervt oder sauer mit dem Podcast aufhört, mal eine kleine Anekdote oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe mal geguckt, spaßhalber. Ja, was gibt's denn so im Fanshop wieder mal? Gucken wir so durch. Weihnachtspulli, geil. Ich bin Fan von sowas. Noch ein neuer Pulli, schön. Nussknacker, cool. Und dann Dynami. Die Dynamo-Fansalami. Also, liebe Fanshop-Abteilung von Dynamo. Wer kam auf die Idee, eine offizielle Fansalami zu machen und die auch noch Dynami zu nennen? Ich kann mir das nur so vorstellen, dass es irgendwie ein Meeting gab, wo einer gefragt hatte, hier Leute, wir brauchen ein neues Produkt, habt ihr Vorschläge? Und einer nebenbei Pizza Salami bestellt hat. Das ist so ein Produkt, du weißt nicht, wer auf die Idee kam, aber trotzdem gibt's sowas. Das Lustige ist ja, ich war ja nach Sandhausen im Fanshop gewesen und habe mir eben besagten Weihnachtspulli geholt. Und da gab's halt diese Dynami kostenlos dazu. Und ich bin ehrlich, so schlecht schmeckt die nie. Also man kann die auf jeden Fall probieren. Es war auf jeden Fall, war diese Dynamo Salami mein Highlight des Tages. Abgesehen von dem guten Feldi, was es am Akis gab. Hoffen wir mal, dass das Spiel gegen Kiel nicht so beschissen wird und wir endlich mal wieder einen Grund haben, auf die Mannschaft stolz zu sein und mal wieder Punkte holen können. Weil langsam wird's dünne. Langsam wird's dünne und müssen das Altermieter mal hochkommen. Und das war's erstmal von mir. Hoffentlich wird die nächste Podcast-Folge etwas fröhlicher werden. Habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende und bis bald. So, Schluss jetzt.